Drittes Manipulationsgesetz: Man kann einem Menschen alles oder zumindest fast alles verkaufen. Voraussetzung ist, man bietet es ihm in der richtigen Verpackung an. Die Verpackung ist demnach wichtiger als der Inhalt. Die Verpackung ist dann am wirkungsvollsten, wenn sie die Befriedigung eines Bedürfnisses oder die Lösung eines Problems verspricht, das mit dem anzubietenden Inhalt in einer erkennbaren Verbindung steht. Es ist erfahrungsgemäß in den meisten Fällen unerheblich, ob das gegebene Versprechen später eingelöst wird. Wichtig ist, dass es gelingt, die Verantwortung für die tatsächliche Lösung des Problems auf den Gegner abzuwälzen. Entscheidend ist schließlich, in welchem Maße im Gegner mit dem in der Verpackung enthaltenen Versprechen die Hoffnung auf die versprochene Problemlösung vertieft werden kann. Die Verpackung ist mit dem Inhalt nicht gleichzusetzen. Das dritte Manipulationsgesetz besagt also nicht mehr und nicht weniger als folgendes: Verkaufen Sie einem Mitmenschen nicht einfach einen Anzug. Verkaufen Sie ihm die Befriedigung des Bedürfnisses nach modebewusstem Verhalten, das ihm bei seiner Umwelt Anerkennung einbringt. Das Gesetz besagt weiter: Es ist unerheblich, ob die Mitmenschen den Käufer auch tatsächlich für sein Modebewusstsein bewundern. Es genügt schon, wenn sie es ihm so nachhaltig einreden, dass er selbst es hofft. Das ist, werden Sie jetzt vielleicht empört ausrufen, ganz primitive Bauernfängerei. Wenn Sie unbedingt wollen, können Sie es durchaus als solche bezeichnen. Sie dürfen dabei aber nicht außer Acht lassen, dass genau diese Methode eine der gängigsten und erfolgreichsten ist, auf die Sie selbst immer wieder hereinfallen. Und das in so ziemlich allen Bereichen Ihres Lebens. Sie tun es, wenn Sie meinen, ein Arzt erfülle schon deshalb die besten Voraussetzungen dafür, Sie von einem Leiden zu kurieren, nur weil er ein Arzt ist. Sie tun es, wenn Sie voraussetzen, dass ein Richter Ihnen zu Ihrem Recht verhilft, nur weil er Richter ist. Sie tun es, wenn Sie eine politische Partei deshalb wählen, weil sie Lösungen für Probleme verspricht, die Sie gerne gelöst haben möchten. Sie tun es schließlich auch, wenn Sie darauf vertrauen, dass ein Pädagoge Ihr Kind nur deshalb erziehen kann, weil er Pädagoge ist. Tatsächlich ist es so, dass der Arzt mit der Verpackung Gesundheit versehen ist, der Richter das Etikett Gerechtigkeit trägt, die politische Partei unter dem Versprechen Wir treten für Ihr Wohl ein firmiert und der Lehrer von vornherein mit dem etablierten Denkklischee Erziehung behaftet ist. Es liegt mir natürlich fern, die Leistungen aller fähigen Ärzte, Richter, Parteien und Pädagogen zu schmälern und ihnen zu unterstellen, dass sie in ihren Berufen nicht versuchen, das Beste zu geben. Aber ist es nicht wirklich so, dass zwischen dem tatsächlichen Inhalt ihrer Leistung und dem Versprechen, das mit ihrer Funktion verbunden ist, ein Unterschied besteht? Um es anders auszudrücken, die Verpackung ist mit dem Inhalt nicht gleichzusetzen. Einem Arzt, dessen Leistung seinen gesamten Patienten gegenüber wir als Einzelne ja kaum beurteilen können, glaubt man allein durch seine Stellung, dass er imstande sei, unsere Leiden zu kurieren. Die Verpackung ist demnach wichtiger als der Inhalt. Auch nach 1000 nicht geheilten Patienten hält man ihn zur Heilung von Krankheiten noch immer für kompetent. Lassen Sie mich nach diesen eher theoretischen Überlegungen im folgenden Abschnitt noch einige weitere Beispiele anführen, um die in diesem Manipulationsgesetz aufgestellten Behauptungen weiter zu untermauern. Warum kein Angler der Forelle ein Stück Torte als Köder an den Haken hängt? Wir Menschen werden nicht müde, uns ununterbrochen einzureden, wir seien mit Vernunft ausgestattete Wesen. Trotzdem verhalten wir uns in vielen Dingen wie Fische. Kein Angler würde sich einfallen lassen, ein Stück Torte ins Wasser zu hängen, um eine Forelle zu ködern, nur weil er selbst gerne Torte isst. Er hängt vielmehr einen Wurm an den Haken oder eine Fliege, manchmal eine echte, viel öfter aber der Einfachheit halber eine künstliche. Denn Fische sind dumm und merken das Täuschungsmanöver nicht. Ob sie es nun wahrhaben wollen oder nicht, aber auf genau dieselbe Weise lassen wir Menschen uns auch immer wieder fangen. Unter anderen Voraussetzungen, aber mit ganz genau dem gleichen Effekt. Vor ein paar Jahren reisten einige seriös gekleidete Herren in ein abgelegenes Tal in den Tiroler Bergen. Sie fuhren mit einer amerikanischen Limousine bei den Bauern vor. Die Herren waren Reisende in Elektrowaren. Überall, wo sie hinkamen, schlossen sie Kaufverträge ab. Für Kühltruhen, für Radioapparate, Fernseher und allerhand moderne Küchengeräte. Die Bauern unterschrieben die Verträge und freuten sich, dass sie nun endlich auch alle die Dinge bekommen sollten, die überall den Menschen das Leben und die Arbeit leichter machen. Alle diese Dinge wurden schließlich den Bauern auch geliefert. Die Sache hatte eigentlich nur einen einzigen Haken, dass es nämlich in diesem Tal noch keinen elektrischen Strom gab und es überhaupt nicht abzusehen war, wann es ihn einmal geben würde. Einige der auf diese Weise Geschädigten weigerten sich später, die gelieferten Gegenstände zu bezahlen. Sie gaben an, man hätte sie irregeführt. Aber das nützte ihnen nichts. Ein Gericht urteilte, dass rechtskräftig geschlossene Verträge erfüllt werden müssten, wenn sie von den Käufern ordnungsgemäß unterschrieben sind. Natürlich stand in diesen Verträgen kein Wort davon, dass sie nur sinnvoll sein könnten, wenn die Käufer zu den Geräten auch den erforderlichen elektrischen Strom bekämen. Es war schließlich auch völlig unerheblich, dass die seriös wirkenden Herren in Wahrheit ausgekochte Gauner waren, die nicht direkt, aber doch für die Bauern glaubhaft, so taten, als wüssten sie, dass es nur eine Frage von ein paar Wochen wäre, bis der langersehnte elektrische Strom nun endlich auch in dieses Tal geleitet würde. Weil die Bauern schon seit Jahren darauf warteten, wollten sie es auch glauben. Keiner verschwendete nur eine Minute darauf, misstrauisch zu sein. Zumal man ihm versicherte, der Nachbar hätte auch schon ein paar der angebotenen Geräte gekauft. Was ja auch tatsächlich stimmte. So empfing man die seriösen Herren aus der Stadt im Grunde genommen gar nicht als Kaufleute, sondern vielmehr als Botschafter einer besseren Welt, denen man dankbar sein musste, dass sie sich überhaupt die Mühe gemacht hatten, in dieses abgelegene Tal zu kommen, um es mit den Errungenschaften der modernen Zeit zu beglücken. Glauben Sie, dass diese Bauern ihre Bestellungen auch aufgegeben hätten, wenn ein Mann mit dem Motorrad gekommen wäre und gesagt hätte, Freunde, wir alle wissen, dass es noch Jahre dauern wird, bis ihr endlich den verdammten elektrischen Strom in euer Tal bekommt. Aber ich habe hier Kühltruhen, Fernsehapparate und allerhand Küchengeräte. Kauft sie mir ab, sonst mach ich nämlich mit meinem Unternehmen pleite. Meine Frau und meine Kinder müssen hungern, und ich muss mir einen anderen Job suchen. Natürlich hätten ihn alle ausgelacht, und noch nach Wochen hätten sich die Bauern in diesem Tal nach dem Kirchgang im Wirtshaus von diesem verrückten Kerl erzählt, der ihnen Elektrogeräte andrehen wollte, wo sie doch gar keinen elektrischen Strom in ihrem Tal hätten. Was unterschied nun eigentlich die seriösen Herren von dem Mann mit dem Motorrad? Beide hatten das gleiche Angebot zu machen. Unter derselben Voraussetzung. Der Unterschied lag lediglich in der Verpackung ihres Angebots. Die einen hängten an ihren Angelhaken eine schöne, bunte, künstliche Fliege. Der andere versuchte es mit dem Angelhaken allein. Vermutlich werden sie über die Geschichte mit den Bauern ein wenig selbstgefällig gelächelt und gedacht haben, ihnen würde so etwas natürlich nie passieren. Lachen Sie nur und seien Sie versichert, es passiert Ihnen doch. Es passiert Ihnen immer wieder, Ihr ganzes Leben lang. Und wissen Sie auch warum? Weil Sie es selbst so wollen. Ich will Ihnen hier ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. In meinem Kleiderschrank hängt seit Jahren ein grau gemusterter, mit feinen roten Streifen versehener Anzug. Er wurde, so sagte man mir wenigstens, nach dem Design des amerikanischen Modeschöpfers John White angefertigt, der drüben angeblich zu den führenden Leuten auf diesem Gebiet gehört. Das Sakko dieses Anzugs ist auf nur einen Knopf gearbeitet, die Taschen sind schräg eingenäht. Das Futter ist violett, und ich habe mir dazu in der gleichen Farbe eine speziell gemusterte John White Krawatte und ein passendes Stecktuch gekauft. Die Hosenbeine waren nach meinem Empfinden etwas zu eng, aber man sagte mir damals, das sei gerade in den USA so Mode. Alles in allem war es ein Anzug mit ein paar ausgefallenen Details, der sündhaft teuer war, und das nur deshalb, weil es eben ein John White Modell war. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals dem Verkäufer sagte, verdammt teuer, dieser Anzug. Er grinste unverschämt und meinte, ja, ja. Diese Leute lassen sich eben ihren Namen gut bezahlen. Dazu bezahlte ich natürlich auch noch den Namen des feinen Geschäfts, der in goldener Schrift auf einem Stückchen Seide im Futter des Sackkos eingenäht ist. Ich wusste das alles und kaufte den Anzug dennoch. Meine Entscheidung war in Wahrheit schon ein paar Tage vorher gefallen, als ich in der Zeitung einen Artikel über diesen M.R. Weitz gelesen hatte, der gerade in der Stadt war, um seine Modelle, wie man so schön sagt, zu präsentieren. In dem Artikel hatte auch irgendwo der Hinweis gestanden, dass seine Anzüge natürlich nicht die billigsten seien. Aber es sei ja auch nicht die Absicht, dass jedermann sie kauft. Mein John White's Modell jedenfalls hängt nun, kaum getragen, in meinem Kleiderschrank. Denn ich stellte sehr bald fest, dass das Sakko mit dem einen Knopf sich hässlich verzieht, wenn ich mein Notizbuch in die eine Innentasche und die Pfeife in die andere stecke. Auch die Hosenbeine sind mir viel zu eng. Bliebe eigentlich nur die Frage, warum habe ich diesen Anzug gekauft? Ich will es Ihnen ganz ehrlich sagen, weil ich mich von diesem John White genauso bluffen ließ wie die Tiroler Bauern von dem seriösen Herren. In Wahrheit brauchte ich nämlich gar keinen Anzug, schon gar nicht einen, in dessen Sakko man weder Notizbuch noch Pfeife unterbringen konnte. Ich bin ganz sicher, dass es Ihnen keine große Mühe machen wird, aus Ihrem eigenen Leben wenigstens 5 Beispiele aufzuschreiben, in denen es Ihnen nicht anders erging. Niemand wahrt unseren Vorteil, wenn es zu seinem Nachteil ist. Deshalb können im umfassenden Spiel der Manipulation nur wir selbst unsere Interessen wahrnehmen. Dieses Buch ist ein Aufruf an Sie, sich aus der passiven Rolle des manipulierten Massenmenschen zu befreien und anzufangen, selbst aktiv zu manipulieren. Wir sollen im manipulativen Spiel des Zusammenlebens nicht nur Opfer sein, sondern aus der Unfähigkeit anderer, die Zusammenhänge der Manipulation zu durchschauen, profitieren. Es ist in den vergangenen Jahren zur Mode geworden, die professionellen Manipulanten in Werbung, Massenmedien und Politik mit ihren Methoden zu verurteilen und den sogenannten kleinen Mann als bedauernswertes Opfer hinzustellen, der diesen Methoden hilflos ausgeliefert ist. Viel weniger häufig wurde bisher untersucht, warum der kleine Mann, der Massenmensch von heute, in so umfassender Weise manipuliert wird. Der Gelehrte Ernesto Grassi hat vor Jahren folgende 4 Merkmale als typisch für den Menschen in der Masse bezeichnet. Erstens die Anonymität. Die individuelle Verhaltensweise, so sagt Grassi, verflüchtigt sich unter dem Bann der Leidenschaften und wird durch triebhaftes, instinktmäßiges Reagieren ersetzt. Zweite Gefühlsbestimmtheit. An die Stelle der Vernunft treten Gefühl und Trieb. Daher die große Beeinflussbarkeit der Massen, die nicht aus Überlegung und Einsicht handeln, sondern allein durch Emotion gelenkt werden. Drittens Schwinden der Intelligenz. Die Intelligenz der Masse sinkt unter das Niveau der Einzelnen, sagt Grassi, die sie bilden. Wer sich den Beifall der Masse sichern will, wird sich an der unteren Intelligenzgrenze orientieren und auf logisches Argumentieren verzichten. Ein Erlebnis mit anderen zu teilen, steigert die Erregung. Die Masse ist leichtgläubig und gibt sich einer immer wieder bestätigte Beobachtung kritiklos einander ablösenden Rednern hin, mögen ihre Aussagen einander auch noch so sehr widersprechen. Viertens Schwinden der persönlichen Verantwortung. In dem Maße, in dem der Einzelne die Kontrolle über die eigenen Leidenschaften aufgibt, verliert er sein Verantwortungsgefühl und kann zu Taten hingerissen werden, die er, allein im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehend, nie begehen würde. Wir sind allmählich zu Massenmenschen geworden, mit den Merkmalen, die Ernesto Grassi nennt, Anonymität, Gefühlsbestimmtheit, Schwinden der Intelligenz, Schwinden der persönlichen Verantwortung. Und wissen Sie, warum das möglich war? Ganz einfach deshalb, weil weit und breit niemand daran interessiert ist, uns zu kritischen Individualisten zu erziehen. Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen, unsere Eltern wollen vom ersten Augenblick unseres Lebens an, dass wir das tun, was sie für richtig halten. Es stört sie, wenn wir stundenlang schreien, auch wenn es uns Freude macht. Keine Mutter möchte sich sagen lassen, ihr Kind sieht aber schlecht aus, deshalb werden wir gefüttert, ob wir es wollen oder nicht. Welcher Lehrer will Schüler, die ihn auf seine Fehler aufmerksam machen und verlangen, dass sie etwas anderes erfahren als das, was in seinem Lehrplan steht? Ein Vorgesetzter wehrt sich dagegen, dass seine Untergebenen kommen und ihm sagen, dass er unfähig ist. Die Bürokratie kann keine Individualisten gebrauchen, denn sie beruft sich auf Regeln, die für alle gemacht sind. Die Wirtschaft kann keine kritischen Einzelgänger gebrauchen, sondern Massenkonsumenten, die blind der Mode folgen, die man ihnen vorschreibt. In diesem Mechanismus der Massenmanipulation sind wir die Menschen mit den Merkmalen geworden, die Grassi beschreibt. Niemand ist da, der dem Einzelnen sagt, was für ihn allein gut ist. Niemand ist daran interessiert, uns aufzufordern, etwas zu tun, was uns nützt und ihm schadet. Und das mit Recht. Es liegt also an uns selbst, und zwar an jedem Einzelnen von uns, seinen ganz persönlichen Vorteil wahrzunehmen. Warum sollte es nicht gerechtfertigt sein, dass wir es mit der Einstellung und den Methoden tun, die andere uns gegenüber praktizieren? Hier ist der Punkt, wo Sie aus dem bisher Gesagten einige Folgerungen für Ihr weiteres Verhalten ableiten sollten. Erste Folgerung: Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie den Inhalt unvoreingenommen auf den tatsächlichen Wert, den er für Sie hat. Dieses dritte Manipulationsgesetz über Verpackung und Inhalt ist vermutlich von der Warte der meisten Leser aus betrachtet viel mehr von defensiver als von offensiver Bedeutung. Ausgenommen sind dabei natürlich gewiegte Geschäftsleute oder andere professionelle Verkäufer, deren Hauptbeschäftigung die Manipulation mit Hilfe der Verpackung ist. Die Manipulationsgesetze, das muss betont werden, wurden hier nicht aufgestellt, um professionellen Manipulanten Anregungen zu vermitteln, wie sie die Leute noch raffinierter manipulieren können. Vielmehr sollen Leute, die bisher aus Unwissenheit vorwiegend zur Gruppe der Manipulierten gehörten, Aufschlüsse und Hinweise erhalten, die es ihnen ermöglichen, Manipulation zu erkennen und selbst davon Gebrauch zu machen. Wenn deshalb die Erläuterungen über das dritte Manipulationsgesetz dazu führen, dass der Leser fortan Verpackungen und damit verbundene Versprechungen, die täglich und in allen Bereichen des Lebens an ihn herangetragen werden, kritischer als bisher beurteilt und durchschaut, kann das sein weiteres Leben in hohem Maße verändern. Gefühlsbestimmtheit, Schwinden der Intelligenz und Schwinden der persönlichen Verantwortung, sagt Ernesto Grassi, sind Kennzeichen des Massenmenschen von heute. Er weist damit auf den unkritischen Glauben an die Versprechungen hin, mit denen uns Inhalte aller Art täglich verkauft werden. Kritische Prüfung, gepaart mit der Kenntnis der Zusammenhänge der zu unserer Manipulation angewandten Methoden, bedeutet andererseits Aktivität zur Wahrung des eigenen Vorteils. Und genau das ist, wie wir schon im zweiten Manipulationsgesetz über das auf sich aufmerksam machen gesehen haben, die Voraussetzung dafür, vom passiven Wartemenschen zum aktiven Manipulationsmenschen zu werden. Zweite Folgerung: Werden Sie sich über Ihre echten Bedürfnisse klar und legen Sie die Erwartungen selbst fest, die Sie mit diesen Bedürfnissen verbinden. Die meisten Menschen erliegen den Verpackungsversprechungen, weil sie selbst ihre Bedürfnisse nicht genau kennen. Damit geben sie den Verkäufern ständig Gelegenheit, ihnen neue Bedürfnisse einzureden und ihnen deren Erfüllung zu verkaufen. Wenn sie selbst ihre Bedürfnisse festgelegt haben, und zwar jene Bedürfnisse, die sie für sich als echt und richtig erkannt haben, dann ist das der Maßstab, an dem sie alle Angebote, die an sie herangetragen werden, messen können. Mit der Festlegung ihrer persönlichen Bedürfnisse ist ihre persönliche Wertung jedes einzelnen Bedürfnisses untrennbar verbunden. Lassen Sie mich hier ein Beispiel anführen. Ein Bekannter von mir war 4 Jahre lang für ein Gebiet mit ungefähr 1 Million Einwohnern Vertreter einer Markenfirma für Damenwäsche. Er hatte sich in den Jahren zu einem Star unter den Vertretern dieser Firma emporgearbeitet. Immer wieder bekam er als Prämie für besonders hohe Umsatzsteigerungen wertvolle Geschenke. Vor einiger Zeit trat eine kleine Konkurrenzfirma mit einem Angebot an ihn heran. Man bot ihm ein höheres Gehalt an und die Möglichkeit, selbst die Auswahl der Kollektionen zu bestimmen, was er bisher nicht durfte. Dafür konnte ihm die neue Firma allerdings nicht jene langfristige Sicherheit bieten, die das bisherige, renommierte Unternehmen für seine Vertreter verkörperte. Als mein Bekannter mir davon erzählte, bot ich ihm an, gemeinsam seine Entscheidung im Hinblick auf seine persönlichen Bedürfnisse zu analysieren. Er bezeichnete vorerst folgende Bedürfnisse als für sein Leben von besonderer Bedeutung: erstens genug Geld, um sich alles das leisten zu können, was er mit seiner Familie besitzen möchte. Dazu gehören ein eigenes Häuschen in der Stadt und ein Grundstück außerhalb, auf dem er die Wochenenden mit Gartenarbeiten verbringen kann. Zweite Gesundheit und die Erhaltung körperlicher Fitness. Dazu gehört genügend Zeit für seinen Lieblingssport Fußball, den er bei einem Verein betreibt. Außerdem im Winter Skilaufen und der damit verbundene Aufenthalt auf einer Hütte in den Bergen. Dritte Sicherheit für das Alter. Vierte Selbstbestätigung durch eigenständige Leistung, die ihm die Freude am Beruf erhält und die vermeidet, dass seine Arbeit für ihn zur notgedrungenen Routine wird. Fünftens die Erhaltung seiner glücklichen Ehe als ruhender Pol, zu dem er immer wieder zurückkehren kann, besonders, wenn der Beruf bisweilen Ärgernisse und Probleme mit sich bringt. Natürlich führte er noch andere Bedürfnisse an, die für diese speziellen Überlegungen jedoch keine große Rolle spielten. Alle die angeführten Bedürfnisse wurden meinem Bekannten bei seiner alten Firma mehr oder weniger erfüllt. Er bekam dort etwas weniger Grundgehalt, dafür war die langfristige Sicherheit größer, während es bei der neuen Firma noch keineswegs feststand, ob sie sich in den nächsten Jahren wirklich auf dem Markt durchsetzen werde. Die Arbeit würde in den kommenden Jahren mehr sein, das hieß weniger Zeit für Sport und das Grundstück im Grünen. Trotzdem entschied sich mein Bekannter für den neuen Job. Und das aus einem einzigen Grund, weil ihm die neue Firma für das Bedürfnis nach Selbstbestätigung durch eigenständige Leistung eine optimale Befriedigung versprach. Er sollte, wie gesagt, hier seine Kollektionen selbst zusammenstellen dürfen. Das war es, was seine Entscheidung wesentlich beeinflusste. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Entscheidung meines Bekannten fast ausschließlich durch ein Versprechen beeinflusst war. Und zwar durch ein Versprechen, das zu dem Zeitpunkt, als es gegeben wurde, keinesfalls auf seine Erfüllbarkeit überprüfbar war. Fassen wir also zusammen, die neue Firma wollte meinen Bekannten, um ihren Umsatz in einem bestimmten Gebiet zu erhöhen und zugleich der Konkurrenz ihren besten Vertreter wegzuschnappen. Das einzige wirklich unbefriedigte Bedürfnis meines Bekannten bei seiner alten Firma war, dass er zu wenig Möglichkeiten zur Selbstbestätigung sah und fürchtete, dass ihm die Arbeit dadurch bald zur freudlosen Routine werden würde. Diesen Punkt erkannte der Gesprächspartner meines Bekannten, der in diesem manipulativen Spiel sein Gegner war. Er verpackte seinen Wunsch deshalb in ein Angebot, Auswahl der eigenen Kollektion, das die Befriedigung dieses Bedürfnisses versprach. Der Gesprächspartner erweckte dadurch in meinem Bekannten die Hoffnung auf Befriedigung eines bisher unbefriedigten Bedürfnisses, ohne die Einhaltung des Versprechens beweisen zu müssen. Zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Beweis antreten muss, wird sich mein Bekannter bereits so sehr mit seinem neuen Job identifiziert haben, dass er es vor sich selbst entschuldigen wird, wenn das gegebene Versprechen doch nicht in dem Maße erfüllt wird, wie er es eigentlich erwartet hatte. Das ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, seine Bedürfnisse zu kennen und ihre Wertung vorzunehmen. Dadurch wird die Gefahr vermindert, dass sich unsere Gegner im manipulativen Spiel unsere Bedürfnisse zu ihrem Vorteil zunutze machen. Dritten Folgerung, lernen Sie, Ihren Vorteil so zu verpacken, dass Ihr Gegner im manipulativen Spiel darin eine Erfüllung eines Bedürfnisses sieht. Dazu sind drei Phasen des Vorgehens wichtig. A. Studieren Sie die Bedürfnisse des Gegners. B. Erkennen Sie, welches der Bedürfnisse sich für die Verpackung Ihres Vorteils am besten eignet. C. Hängen Sie dem Gegner das Stück Torte an den Angelhaken, wenn Sie erkannt haben, dass Torte sein Lieblingsgericht ist, auch wenn Sie selbst Topfen Palatschinken vorziehen. Eine Anwendungsmöglichkeit aus dem Alltag, die Frau eines meiner Kollegen klagte wochenlang darüber, dass ihre 10-jährige Tochter einfach nicht zu bewegen sei, Obst zu essen. Welche Argumente sie auch immer fand, sie führten zu keinem Erfolg. Ihre Tochter war eine große Bewunderin des Sängers Adamo, dessen Fotos sie aus Zeitschriften ausschnitt und über ihr Bett hängte. Die Mutter teilte diese Bewunderung keineswegs. Aber eines Tages fiel ihr in einem Magazin ein großes Bild auf, das Adamo in seinem Heim zeigte. Er saß mit seinem Kind an einem langen Tisch. Im Vordergrund stand eine riesengroße Schüssel mit wunderschönen Äpfeln, Bananen, Orangen und Weintrauben. Alles war so appetitlich anzusehen, dass einem das Wasser im Munde zusammenlief. Dieses Foto hängte die Mutter ihrer Tochter, fein säuberlich hinter Glas und mit einem Rahmen versehen, in ihr Zimmer. Vielleicht war es die grenzenlose Bewunderung für den Sänger, vielleicht auch nur die Freude darüber, dass nun ihre Mutter offensichtlich auch Gefallen an ihrem Liebling gefunden hatte, aber von diesem Tag an hatte das Mädchen nichts mehr gegen ihre tägliche Ration an Vitaminen einzuwenden. Die oben erwähnte Mutter wusste ganz bestimmt nichts vom dritten Manipulationsgesetz. Sie hat es nur ganz instinktiv angewendet. Das liegt vermutlich daran, dass es sich hier um ein selbstverständliches Prinzip der Menschenbeeinflussung handelt. Wir haben uns nur daran gewöhnt, unsere eigenen Wünsche auf eine so ich-bezogene Weise vorzubringen, dass die Wünsche des anderen in der Verkaufsargumentation unberücksichtigt bleiben. Denn so sehr wir bei der Anwendung dieses Manipulationsgesetzes auch unseren eigenen Vorteil im Auge haben, der Erfolg hängt doch davon ab, wie gut wir imstande sind, dem anderen das Gefühl zu geben, selbst einen Vorteil für sich gewonnen zu haben. Das ist ein Preis, den wir mit Freude bezahlen sollten.